Podcast der Beterkirche. Immer in deiner Hosentasche.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Beterkirche, Kirche für deine Hosentasche. Ich bin Simon und ich darf euch Lust machen darauf, dass ihr einmal mehr asynchron an unserem letzten Gottesdienst teilnehmen könnt. Der war nämlich zum Thema Kreuzfeuer. Verschiedene Sichtweisen auf Kreuzestod und Auferstehung. Julia und Team haben euch dort mitgenommen und wer am Sonntag, dem 30. Juni, nicht dabei sein konnte, der kann jetzt auf drei ganz unterschiedliche Sichtweisen hören, die im Gottesdienst zur Sprache kamen. Viel Spaß und bis bald im Podcast der Beterkirche.
Ja, das Kreuz gehört wohl zu den zentralsten Themen im christlichen Glauben. Das haben wir gerade schon gehört und ich darf heute mal so ein bisschen den Überblick machen. Es ist ein ganz wichtiges Thema und trotzdem wird es für immer mehr Menschen auch immer unverständlich. Man kann ja die Frage stellen, warum soll es bitte Trost spenden, mir täglich einen grausam zu Tode Gefolterten vor Augen zu führen und ihn mir vielleicht sogar noch an die Wand zu hängen? Auf der anderen Seite gibt es aber auch fromme Menschen, die sind sichtlich verstimmt, wenn man zum Beispiel in einer Predigt nur von Gnade und Liebe spricht, das Kreuz inklusive Blut, Schuld und gerechter Strafe aber mal nicht erwähnt. Das sind auch oft die, die sagen, das ist doch ganz klar, was da am Kreuz passiert ist. Und du kannst nur eins tun, das eben für dich in Anspruch nehmen. Ich kann da heute wirklich nur so einen ganz groben und schnellen Überblick darüber geben, wie man das Kreuz nun eigentlich so verstehen kann. Allein wenn wir aufmerksam unsere Bibel lesen, merken wir, dass die Apostel nach Jesu Tod schon viele verschiedene Deutungen. Da finden wir zum Beispiel, dass Jesus am Kreuz ja ein Märtyrer wird. Die Menschen haben ihn beneidet für seine Lehre, für sein Tun, für seine Beliebtheit. Und wegen der Bosheit, dem Neid, der Schuldhaftigkeit der Menschen wird er vielleicht auch aus ganz menschlicher Sicht ans Kreuz gebracht und er wird in der Auferstehung dann von Gott als Messias gerechtfertigt, als Sohn Gottes. Weiter finden wir, dass Jesu Tod an ganz vielen Stellen mit einem Lösegeld beschrieben wird. Die Menschheit ist verkauft in den Besitz des Bösen, sie ist versklavt an Sünde und Tod und Jesus zahlt nun ein Lösegeld. Er kauft frei. Er macht die Menschen wieder frei und kauft sie frei. Und damit knüpfen die Apostel an die unmittelbare Alltagserfahrung an, dass in der Antike Sklaverei immer dazugehört. Ein Bild, das jeder verstanden hat. Sklaverei, was Sklaverei bedeutet und das ist, wie man da wieder rauskommt. Und dann gibt es wieder Bilder in der Bibel, die an den jüdischen Opferkult anknüpfen. Jesus als Sündopfer, als Sühneopfer, als Passahlamm oder als Sündenbock. Und alle machen deutlich, dass Jesus durch ein Opfer die Menschheit mit Gott versöhnt hat. Ähnlich wie im die Versöhnungsrituale im Judentum. Aber es gibt noch weitere Vergleiche in der Bibel, das ist längst nicht alles. Jesus wird etwa mit der bronzenen Schlange verglichen, er wird erhöht, heißt es immer wieder. Die bronzene Schlange wurde von Mose aufgerichtet, damit sie das Volk dadurch Heilung und Heil erfuhr. So soll auch Jesus sein. Oder Jesus am Kreuz wird verglichen mit dem Deckel der Bundeslade, da wo der Hohepriester das Blut drauf sprengt, um eben Versöhnung zu erfahren. Oder Jesus wird als der Verfluchte bezeichnet. Das heißt, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. Um zu beschreiben, dass Jesus am Kreuz alle Menschen vom Fluch des Gesetzes befreit. Man sieht also schon ein ganz schneller Ritt durch die biblischen Bilder zeigt, die Deutung ist längst nicht eindeutig oder einliegend. Schaut man mal in die Kirchengeschichte, fällt zunächst auf, dass da niemand meinte, irgendwas am Tod Jesu groß erklären zu müssen. Eigentlich schon spannend, weil es ist ein Verbrechertod. Eigentlich ist das etwas für Menschen, die man verachtet, und nun wird dieser Mensch verehrt. Niemand erklärt es. Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es zum Beispiel schlicht nur, wir bekennen, Jesus ist gekreuzigt, gestorben und begraben. Das ist alles sehr deutungsarm und vor allen Dingen völlig ohne Erklärung. Es wird einfach konstatiert. Die ersten 1000 Jahre der Kirchengeschichte war es vor allem wichtig, dass Jesus als Sieger die Menschheit aus der Gefangenschaft und der Macht des Bösen befreit hat. Und zwar durch einen kosmischen Sieg. Am Kreuz wird nicht nur persönliche Schuld Einzelner überwunden, sondern es hat ein kosmischer Sieg statt. Erst im 11. Jahrhundert versuchte Anselm von Canterbury als einer der ersten Theologen den Kreuzestod systematisch zu verstehen. Auf ihn geht die sogenannte Satisfaktionslehre zu. Und auch da merkt man, er ist Kind seiner Zeit und er deutet den Kreuzestod aus seinem Zeitgeschehen her. Er sieht nämlich Gott wie einen mittelalterlichen Feudalherrn, der das Recht auf die Menschen hat, die ihm dienen. Und wenn diese Menschen dann nun schuldig werden und sich nicht an Gottes Regeln halten, dann wird Gottes Ehre als Amtsperson verletzt. Und nur Jesus als ganz und gar sündloser Mensch kann durch sein Sühnopfer Wiedergutmachung und Wiederherstellung der Ehre Gottes leisten. Und daraus hat sich die heute wohl populärste und weit verbreitete Bedeutung des Kreuzes entwickelt, nämlich die sogenannte stellvertretende Strafübernahme. Jemand beschreibt es kurz so: Jesus erleidet am Kreuz stellvertretend für die gesamte Menschheit die Strafe, die die Menschen für ihre Sünde eigentlich verdient hätten, nämlich den Tod. Durch diese stellvertretende Strafübernahme kann Gott diejenigen, die diese Stellvertretung durch den Glauben für sich in Anspruch nehmen, gerecht sprechen, ihnen vergeben und ewiges Leben schenken. Das also mal der ganz kurze Abriss. Ich gebe zu, mehr so die Teaser-Trailer-Version. Aber wer tiefer einsteigen will, für all diejenigen haben wir hinterher noch ein paar Podcasts. Ihr werdet jetzt gleich noch zwei weitere aktuelle Ansätze hören, wie man den Kreuzestod Jesu auch deuten kann, vielleicht auch ein bisschen anders. Und wir haben miteinander vereinbart, jeweils ein zentrales Pro und ein Contra zu nennen. Und ich beziehe mich damit jetzt auf die am Schluss entwickelte, vorgestellte Stellvertretungslehre. Und mit diesen beiden Punkten schließe ich dann. Dafür kann man auf jeden Fall sagen, die Stellvertretung komprimiert das Kreuzesgeschehen und macht es einfach zu verstehen. Einfach zu verstehen, was Jesus für mich persönlich getan hat. Und in dieser Tradition haben unzählige Menschen ihre Hoffnung auf ihr persönliches Heil in diesen Denkansatz gesetzt. Schwierig an dieser Position finde ich, dass in ihrer zentralen Argumentation Gott selbst einem höheren Gesetz unterstellt wird. Gott kann uns erst dann unsere Schuld vergeben, wenn Jesus stellvertretend am Kreuz die Strafe dafür übernommen hat, die Schuld bezahlt hat. In der Konsequenz heißt das, Gottes Liebe und Gnade sind dann immer schwächer als dieses höhere Gesetz, was immer das sein soll. Gott kann, wenn er wollte, uns nicht einfach vergeben, weil er diesem Gesetz untersteht. Und ich persönlich finde, da lohnt es sich nochmal weiter drüber nachzudenken. Wir haben einen Moment, das nachklingen zu lassen, dann hört ihr die nächste.
Ja, ich darf euch ein zweites Modell vorstellen, das ich selbst noch gar nicht so lange entdeckt habe. Am 3. Juni ist Jürgen Moltmann im Alter von 98 Jahren verstorben. Und er war wohl der letzte deutsche Theologe, den man international kennt. Also einer der ganz Großen. Und dieser Mann, Jürgen Moltmann, hat 1972 ein Buch geschrieben, Der gekreuzigte Gott. Und er hat 2023 ein Vorwort zu einem anderen Buch geschrieben. Das hat ein ganz junger Theologe, der noch im Studium steckt oder glaube gerade so seinen Master gemacht hat, Martin Thoms, geschrieben. Und das trägt einen fast ähnlichen Titel, das heißt Der gottverlassene Gott. Und in diesem Buch bezieht sich Martin Thoms auf Jürgen Moltmann. Und Jürgen Moltmann hat das gewürdigt und geschätzt und das Vorwort dazu geschrieben. Und ich versuche jetzt in aller Kürze diese Herangehensweise ans Kreuz zu beschreiben. Aus meiner Sicht Hauptaussage ist, das Kreuz beantwortet nicht nur die Frage nach der Schuld, sondern auch die Frage nach dem Leid. Und die Frage nach dem Leid ist die tiefergehende Frage für die Menschheit als die Frage nach der Schuld. Und jetzt versuche ich den Grundgedanken arg verkürzt wiederzugeben. Der Gedanke ist, dass Gott einer ist, der sich in die Welt reingibt. Das hat zur Konsequenz, dass Gott einer ist, der in dieser Welt leidet. Und zwar nicht erst mit Jesus, also Gott, der in Jesus Mensch wird, sondern das sei schon in der jüdischen Bibel so. Das sei sogar schon beim Akt der Schöpfung so. Das jetzt zu begründen, wird zu lange dauern, aber dieser Gedanke steckt da tatsächlich drin. Schon mit dem Akt der Schöpfung beginne das Leiden Gottes an und in seiner Welt. Gott wird hier gedacht, ist nicht einfach nur allgegenwärtig. Wenn er sich in die Welt gibt, dann ist er auch gegenwärtig an einem ganz bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit. Er ist also beides. Er ist ein Stückchen zerrissen. Also zum Beispiel ist er allgegenwärtig und in einem Zelt in einer Wüste bei einem Volk zu finden. Der wandert sozusagen mit diesem flüchtenden Volk. Gott wohnt mitten unter seinen Leuten und jetzt kommt ein Gedanke, den ihr vielleicht zuerst mal komisch findet. Wenn man ihn durchdenkt, ist er stark und Gott macht sich damit erlösungsbedürftig. Also, der identifiziert sich so stark mit seinem Volk oder zum Beispiel mit Sklaven, mit Witwen, mit Waisen, mit Kranken, dass Gott selbst nicht erlöst ist, solange Menschen nicht erlöst sind. Und wenn du den Gedanken jetzt erstmal seltsam findest, der ist eigentlich völlig logisch. Das ist das Wesen der Liebe. Also du kannst dir das ganz einfach vor Augen führen, wenn du ein Kind hast oder sonst an einen Menschen denkst, den du sehr, sehr liebst und dieser Mensch leidet, dann hast du nicht einfach nur Mitleid, sondern dann ist sein Leid dein Leid. Und dann bist du so lange nicht erlöst von diesem Leid, bis dieser Mensch von seinem Leid erlöst ist. Also, Gott macht sich selbst erlösungsbedürftig. Der Gedanke ist, er identifiziert sich so mit uns. Und das erreicht nun in Jesus seinen Höhepunkt. Also diese Identifikation Gottes mit dem leidenden Menschen. Man könnte auch sagen, sein Tiefpunkt. Gott wohnt jetzt nicht nur unter uns, sondern er wird einer von uns. Und dieser eine von uns wird gekreuzigt, Jesus Christus, und er schreit kurz vor seinem Sterben diesen Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und im Grunde fokussiert sich diese Kreuzestheologie, die ich euch vorstelle jetzt gerade, an diesem Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wer wird hier von Gott verlassen, kann man fragen. Man könnte sagen, ein Mensch. Oder ist das ein Mensch, in dem Gott ist, ein Mensch, der Gott ist. Und wenn man das festhält, und man muss eigentlich an diesem Gedanken festhalten, dass in Jesus Gott am Kreuz hängt, sonst zerreißt man Gottes Identität und mit Christus oder Jesu Identität mit Gott, kurz vor dem Showdown zerreißt man sie dann noch. Wenn man daran festhält, dann kann man sagen, Gott erlebt am Kreuz selbst Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist ein Schrei Gottes. Und damit erlebt Gott das Tiefste allen Leidens, nämlich die Erfahrung des Leidenden, ich bin von Gott verlassen, wird von Gott durchlebt. Und wenn man das zu Ende denkt, bedeutet das, wo immer ein Mensch das erlebt, erlebt er das nun mit Gott, denn Gott erlebt es selbst. Und es gibt somit seit dem Kreuz keinen Ort mehr, an dem Gott nicht ist, denn er ist sogar da, wo ein Mensch Gottverlassenheit erlebt. Es wird sogar noch gesteigert, besonders in der Gottverlassenheit sei Gott erfahrbar. Und jetzt illustriere ich euch das zum Schluss noch an dem Kreuzesgeschehen selbst. Das ist alles super kurz, ne? Aber vielleicht könnt ihr den Hauptgedanken festhalten. Also wenn man das Kreuzesgeschehen sich so vor Augen hält, ihr habt die Geschichte bestimmt oft gehört, dann ist da ja von dieser Szene die Rede, dass sich der Himmel verdunkelt. Die Welt verdunkelt sich. Es ist, als ob der Kosmos leidet, als ob Gott sich oder der Kosmos sich in Schwarz hüllt, als ob Gott sich aus der Welt zurückzieht, könnte man sagen. Aber gerade das ist eine Gotteserfahrung. Die Welt verdunkelt sich. Dann schreit Jesus diesen Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in dem Moment zerreißt der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten. Also da, wo Gott wohnt. Aber aus jüdischer Sicht, im Allerheiligsten, wo der Vorhang zerrissen ist, da wohnt Gott nicht mehr. Man könnte sagen, der ist nicht mehr da. Gott hat das Allerheiligste verlassen. Er ist dort, wo Jesus stirbt. Du findest Gott in den, nicht mehr im Allerheiligsten, sondern in den Augen eines gottverlassen Sterbenden. Und das wird tatsächlich von einem Menschen bemerkt, mitten in dieser Dunkelheit, unter diesem Kreuz, an dem dieser Gekreuzigte gerade gestorben ist, bemerkt der erste Mensch auf Erden, hier ist ja Gott. Einer derer, die mit Gott eigentlich gar nichts zu tun haben, nämlich einer der römischen Henker. Ein Hauptmann sagt, der ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Also der Gedanke, gerade in der Gottverlassenheit erleben, begegnen Menschen Gott. Ich komme zum Schluss, das Evangelium des Kreuzes sei also dies, Gottes Liebe zu uns geht so weit, dass er sogar am Ort der Gottverlassenheit und im tiefsten Leiden da ist, mit uns ist. Und damit sei der letzte Ort, man könnte sagen, die Hölle selbst, von Gott erobert. Das war grob dieser Gedanke von Martin Thoms, der sich auf Jürgen Moltmann bezieht. Und jetzt sage ich eine Schwäche und eine Stärke dieses Ansatzes. Die Schwäche meines Erachtens, ohne dass ich das jetzt wahnsinnig intensiv überprüft habe, aber mir scheint, dass das nicht der Schwerpunkt ist, den Paulus im Kreuz vor allem sieht. Mir scheint dieser Ansatz nah beim Evangelium zu sein oder bei den Evangelien, weniger nah im paulinischen Denken. Das könnte eine Schwäche sein. Die Stärke, die große Stärke finde ich, das Kreuz ist in dieser Sicht nicht nur eine gute Nachricht für die Täter der Sünde. Dir ist deine Schuld vergeben, sondern es ist eine gute Nachricht für die Opfer der Sünde. Gott leidet, was du erleidest. Das war mein Ansatz, den ich euch vorgestellt habe.
Thank you. Ja, den Ansatz, den ich euch jetzt vorstellen möchte, der entstammt der sogenannten Prozesstheologie. Das ist eine theologische Strömung, die im US-amerikanischen Raum entstanden ist gegen Ende des 20. Jahrhunderts und aus der Prozessphilosophie hervorgegangen ist. Die ist im deutschsprachigen Raum bisher noch nicht so bekannt, aber es ist jetzt gerade dieses Frühjahr ein sehr lesenswertes Buch erschienen mit dem etwas provokanten Titel Gott kann auch nicht alles vom Schriftsteller oder Autoren Jason Liesendahl. Ich habe das mit großem Gewinn gelesen und stelle euch jetzt mal so die zentralen Gedanken vor. Einmal vorweg, der Grundgedanke der Prozesstheologie ist, dass Gott in dieser Welt wirksam ist, aber nur in Kooperation mit den Menschen. Und im Hinblick auf Kreuz und Auferstehung stellt die Prozesstheologie die Frage, ob der Tod von Jesus notwendig war oder nicht. Denn wie wir es eben auch schon von Micha gehört haben, wurde oder wird die christliche Botschaft von vielen eben genau so verstanden, dass Gott den Tod Jesu benutzt, herbeigeführt, geplant, beschlossen und zugelassen hat, um dadurch den Menschen vergeben zu können. Zugespitzt wäre Jesus in dieser Argumentation von Gott getötet worden. Was wäre aber nun, wenn der Tod Jesu nicht notwendig gewesen wäre und sich am Kreuzestod und an der Auferstehung kein Plan Gottes erkennen ließe? Was wäre, wenn Jesu Tod sinnlos war und Gott sich gefreut hätte, wenn Jesus 80 oder 90 Jahre alt geworden wäre? Was passiert, wenn wir sagen, Gott konnte Jesus nicht retten? Die Botschaft des Kreuzes wäre in diesem Fall eine andere, und zwar nicht länger die, dass Gott auch im Leid die Strippen zieht, sondern am Kreuz können wir Gottes Reaktion auf Folter, Ungerechtigkeit, Hass, Schmerz und Gewalt erkennen. Eine Reaktion, die nicht mit Bosheit beantwortet wird, sondern mit Heilung, Vergebung, Neuschöpfung, Veränderung und Auferstehung. Gott lässt sich dann durch die dunkelste Bosheit der Menschheit nicht zu Gegengewalt verführen, selbst wenn das bedeutet, dass Gott von seinen Feinden hingerichtet wird. Dann erduldet die göttliche Liebe auch das. Man kann also sagen, Gott nutzt das Leid nicht für seine Zwecke. Wo Gott Leid nicht verhindern kann, möchte sie es transformieren. Wo sinnloses Leid das letzte Wort zu haben scheint, gibt es neues Leben und Hoffnung. Gott will mit der Menschheit weitergehen. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Denn Jesus erlebt statt einer spektakulären Umwälzung der Verhältnisse durch Gott, Entschuldigung, Jesus erlebt statt einer spektakulären Umwälzung der Verhältnisse durch Gott, Gottes Abwesenheit am Kreuz. Verzweifelt ruft er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hofft auf Gottes eingreifende Hilfe. Doch da ist kein rettendes Wunder, kein übernatürliches Eingreifen. Jesus stirbt. Gott lässt Jesus sterben. Und vielleicht muss damit auch die Vorstellung eines auf wundersame Weise eingreifenden Gottes sterben. Das Kreuz repräsentiert hier also kein stellvertretendes Opfer, sondern die Offenbarung, dass Gott auch im tiefsten Leid mit uns ist. Wir haben gehört und wissen es, Jesus starb keinen gewöhnlichen Tod, er wurde von den Römern auf brutale Weise hingerichtet. Und da in der Prozesstheologie Gott als die Schöpferin von Neuem angesehen wird, ist daraus zu folgern, Gott ist in der Welt präsent, indem sie Neues schafft, da wo Menschen nicht damit gerechnet haben. Und genau das passiert mit Jesus. Gott ermöglicht Jesu Auferstehung, ein neues Leben, Leben in anderer Gestalt. Denn, Klammer auf, die Emmaus-Jünger erkannten Jesus rein äußerlich gar nicht, als er mit ihnen unterwegs war und sprach. Klammer zu. Anhand von Kreuz und Auferstehung können wir also sehen, dass Gott zwar nicht allmächtig ist, dass Gott jedoch stets neue Möglichkeiten in die Welt bringt. So wie die Auferstehung, mit der niemand gerechnet hat. Ja, mir fiel es jetzt schwer, mich auf jeweils eine Stärke und eine Schwäche zu reduzieren, aber da Micha und Christoph das auch hingekriegt haben, muss ich mich jetzt auch kurzfristig für einen meiner Punkte entscheiden. Also, für mich persönlich liegt die Stärke dieses Ansatzes darin, dass der Umgang mit Leid leichter wird und dass der Verlust des Glaubens im Leiden nicht so bedroht ist, wenn Gott nicht eingreift. Und zwar nicht, weil Gott es nicht will, sondern weil Gott es nicht kann. Und damit stellt sich dieser Ansatz der Realität des Lebens, die der eine oder andere ja vielleicht auch schon mal erlebt hat. Und diese Stärke ist zugleich eben auch die Schwäche, dass eben der Glaube an einen allmächtigen Gott, wie wir ihn vermutlich alle kennengelernt haben, mit diesem Ansatz nicht länger möglich ist.
Schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mehr Interesse an digitaler Kirche hast, lass uns gerne in Kontakt kommen. Unsere App findest du in deinem App Store.